Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Manchmal kommen Menschen in eine Praxis, bringen eine Diagnose mit. Andere bringen eine Geschichte mit. Zweifel, Erwartungen, Hoffnung. Und dann gibt es Therapeutinnen, die nicht zuerst auf den Befund schauen, sondern auf den Menschen. Willkommen bei Medizin Direkt, dem Podcast für alle, die Medizin nicht nur hören, sondern verstehen wollen. Heute sprechen wir mit einer Frau, die Physiotherapie nicht als Behandlung versteht, sondern als Begegnung, als Prozess, als Entwicklung, als Weg zurück zu sich selbst. Annika Monatzetter arbeitet als Sportphysiotherapeutin mit einem funktionellen, ganzheitlichen und kompletten Ansatz zwischen Praxisalltag, Nachwuchsleistungssport, Rehabilitation und mentaler Begleitung von Menschen nach Verletzungen. Sie behandelt nicht einfach nur das Knie oder die Schulter. Sie analysiert Bewegungsmuster, Belastungssysteme, Körpersprache und das, was der Körper sagt, wenn wir lernen, zuzuhören. Ihr Leitsatz lautet: Du bist nicht deine Diagnose. In dieser Folge sprechen wir über Heilung jenseits von Schema F, über Intuition und Evidenz, über Leistungssport, Rückschläge, Vertrauen und Verantwortung und darüber, warum moderne Physiotherapie mehr ist als Übungen. Eine Folge für Patientinnen und Patienten, für Therapeutinnen und Therapeuten, für Ärztinnen und Ärzte, für alle, die verstehen wollen, wie echte Rehabilitation funktioniert. Kurzer Hinweis, bevor wir reinstarten. Wenn dich Annikas Blick auf Körper, Heilung, Leistung packt, dann folg ihr, weil das heute ist kein One-Shot. Und vielleicht steht Annika mit Medizin Direkt bald auf weiteren Bühnen. Und es wäre ziemlich schade, wenn du das verpasst. Willkommen bei Medizin Direkt. Liebe Annika, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Annika, wir starten gleich mal ganz verrückt rein. Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen hin und her geschrieben, Sprachnachrichten geschickt und so weiter. Und dabei sagtest du, du sagst immer zu dem Patienten, du bist da, nicht deine Diagnose. Was bedeutet dieser Ansatz für dich im Alltag mit deinen Patientinnen und Patienten?
Ja, genau. Also du bist nicht deine Diagnose, weil man hört dann, ja, Meniskusriss oder Knorpelschaden oder ich habe halt einen Fersensporn oder whatever. Da können wir jetzt mit Diagnosen um uns schmeißen. Und es geht ja sofort ein Film auf im Kopf. Es geht sofort eine Geschichte auf. Vielleicht auch etwas, das man schon mal gehört hat. Wir unterhalten uns ja alle irgendwie gerne über Gesundheit oder sagen wir es besser, Krankheit. Und da geht was auf im Kopf. Und gleichzeitig sage ich auch, es ist nicht alles Kopfsache. Darum geht's nicht. Aber wenn du dich mit der Diagnose so sehr identifizierst und dieses Bild, das du aufmachst, ja, danach wirst du dann irgendwo auch, ne, denken, handeln. Dann gibt's irgendwo nur noch das. Und dann ist die Frage, wie finde ich denn den Weg da raus? Also wie kann ich trotz der Diagnose denn jetzt wieder Sport machen, gesund werden, im Alltag zurechtkommen? Weil nur weil du einen Knorpelschaden hast, wirst du nicht nie wieder Treppensteigen gehen können. Das ist Quatsch. Und ja, sich damit nicht zu sehr zu identifizieren, sondern ein Und da draus zu machen oder ein Trotz der Diagnose, ja, alles wieder. Ich könnte jetzt sagen, ich bin Kreuzbandpatientin. Jeder Mensch hat ein Kreuzband. Ich bin eine Kreuzbandrisspatientin. Nee, mein Kreuzband ist wieder ganz, es ist operiert. Also ich glaube, da geht man dann, ich definiere mich nicht über diesen Kreuzbandriss, sondern ja, das ist meine Geschichte, das gehört dazu. Und gleichzeitig, ich habe zwei Bombenknie, ich kann alles machen. Diese Diagnose schränkt mich weder ein, noch definiere ich mich noch drüber. Ja, genau. Also es ist einfach mehr als das und es geht auch viel mehr als das Bild, das man im ersten Moment im Kopf hat.
Ja, das hast du jetzt sehr schön beschrieben. Wir haben da auch eine Gemeinsamkeit. Ich laufe nämlich auch im rechten Knie ohne Kreuzband rum. Also das Kreuzband ist schon mal noch irgendwo, aber nicht mehr da, wo es sein soll. Du hast es auch wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Wie verändert sich die Therapie, wenn jemand nicht mehr nur der mit dem Knie oder die mit der Schulter ist? Wie gehen da deine Patienten damit um? Oder wann merkst du, der Patient spürt, dass irgendwas anders ist?
Also ich höre erstmal zu. Wir müssen es auch nicht erstmal sofort, das will man, verändern oder wegmachen. Aber die Therapie verändert sich da schon sehr. weil ich den Menschen als Ganzen betrachte. Und wir schimpfen alle immer ganzheitlich und so ein Kettendenken so, ja, das stimmt auch, aber ich sehe in erster Linie erstmal den Menschen. Wer kommt da zu mir? Welche Geschichte bringst du mit? Und vor allem hinter jeder Diagnose steckt auch meiner Meinung nach und auch aus meiner eigenen Erfahrung ein Learning dahinter. Wenn du das bereit bist anzuschauen, dann kann man es auch wirklich aufdecken. Ich denke, dazu kommen wir später nochmal. Aber das man spürt es einfach in der, ich würde es sagen, in der Energie. Man spürt, man kann es vielleicht erstmal nicht auch erklären. Und gleichzeitig, klar, kannst du nach Schema F gehen und sagen, oh, Kreuzband ist oder Arthrose, okay, wir machen jetzt das, das, das und das. Natürlich geht ein Therapieplan im Kopf auch eines jeden Therapeutens. Aber es braucht einfach mehr und da auch dahinter zu schauen, dann im Ganzen gelöst zu kriegen, sonst kriegt man das Thema nur irgendwann nochmal in einer anderen Facette.
Definitiv, ja. Aber jetzt hast du schon was ganz Spannendes gesagt und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen in den Bereich. Du hast gesagt, irgendwann mal habe ich gemerkt, wann hast du denn gemerkt, wie wichtig genau diese Umstellung ist von, sage ich mal, dem, was man lernt, also das Knie, die Schulter, um den Patienten eben anders zu sehen.
Durch meine eigene Geschichte, also ich hatte eben Kreuzbandriss und es wurde lang nicht gut. Und es lag, also mein Doc hat mich da super operiert, aber es wurde lang nicht gut, weil mir das Knie da schon sehr deutlich, mein Körper hat sehr deutlich mit mir gesprochen, was es haben will, in welche Richtung es weitergehen soll. Und ich habe erstmal nicht drauf gehört und ich konnte es auch gar nicht erkennen, weil ich glaube, du brauchst jemanden an deiner Seite, der dich da, also ich hätte es mir damals gewünscht, der mich da mal an die Hand genommen hätte, der mir das klar auch gesagt hätte, so wie wir im Vorfeld auch mal klar gesprochen hatten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch Dinge nicht alleine schaffen muss und ja, eben durch meine eigene Erfahrung und gleichzeitig in dem Moment konnte ich es nicht sehen. Ich habe es erst Monate und sogar Jahre später erkannt, wofür das gut war. Hätte ich mein Kreuzband das nicht gehabt, würde ich nicht mal heute hier sitzen, weil ich hätte nicht meine Selbstständigkeit, meine eigene Praxis oder auch gar den Mut, es eben anders zu machen. Und dann eben auch, ja, ich habe mich ganz viel mit mir beschäftigt, mit halt auch immer jeder Persönlichkeitsentwicklung, aber da steckt so viel drinnen und ja, dadurch habe ich erkannt, dass es mehr braucht, dass es andere Dinge braucht, als nur die Diagnose zu behandeln, sondern den Mensch dahinter. Und seitdem kann ich es nicht mehr nicht sehen.
Annika, es ist auf jeden Fall sehr, sehr toll, wie du das beschreibst und wie du uns auch mitnimmst auf die Reise, wie es denn dazu gekommen ist und dass du auch da so offen drüber sprichst, dass du natürlich aus deiner eigenen Verletzung daraus gelernt hast und dich da entwickelt hast. Und genauso wie du sagst, diese Persönlichkeitsentwicklung ist einfach. Das ist ein Wort, das man einfach manchmal so einfach so hinschmeißt, ja. Aber was steckt denn dahinter? Wie ist denn was gekommen? Und warum ist der Ansatz dazu, wie er ist? Das ist wirklich total spannend bei dir. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du uns jetzt mal mitnimmst auf so eine Reise. Ein Patient kommt zu dir, ist noch nie bei dir in der Therapie gewesen, noch nie bei dir in der Praxis gewesen, und hat die Diagnose, Zustand nach Meniskus-OP, ja, dann denkt der sich ja auch, weil, ja, die behandelt jetzt mein Knie, da gehe ich jetzt hin, wir wissen ja alle, wie die Leute immer so dann sprechen, naja, ich soll da mal zum, ganz interessant ist immer in eurem Bereich noch, wenn es dann heißt von dem Patienten, ja, ich habe da ein Massagerezept bekommen, Massagerezepte werden, glaube ich, schon seit 20 Jahren nicht mehr ausgestellt, und wenn, dann steht manuelle Therapie drauf, aber auch dahinter steckt was anderes aus Massage. Aber wie gehst du denn dann mit so einem Patienten am Anfang und wie bereitest du den Patienten vor auf die Therapie?
Super spannende Frage. Wo setze ich da an? Denn ich glaube, dass zu mir die Patienten kommen, die spüren, okay, da bin ich richtig. Also zu mir kommen immer genau die richtigen Menschen, die sich genau von mir als Mensch angesprochen fühlen. Weil wenn man sagt Physiotherapeut, da geht eben ein Bild auf, wie geh halt mal zur Massage und das ist bei uns ein anders in der Praxis. Und ich glaube, über Instagram haben auch schon viele Menschen, ja, auch einfach bayernweit, deutschlandweit zu uns gefunden, die sich genau davon angesprochen fühlen, die eben nicht 0815 wollen, die ein Commitment mitbringen. Das ist für mich so wichtig. Und das spüre ich auch im ersten Moment. Will jemand wirklich was verändern? Oder will ich halt, dass das Knie endlich wieder läuft? Ich muss halt auf die Arbeit. So, das ist ja eine andere Energy. Und dann kommt der Patient zu mir, ich denke da gerade an eine Patientin, die ich im letzten Herbst und Winter dann jetzt betreut habe. Und die kam zu mir und im ersten Termin, das war so ein richtig herzliches Connecten. Man hat gemerkt so, okay, wir zwei passen zusammen. Und ja, dann bringt die natürlich ihre Geschichte mit, frisch operiert auch, ne? Und war sich eigentlich noch total unsicher. Boah, was darf ich denn jetzt eigentlich? Und Gott, wie mache ich das? Und meine Stärke ist, Klarheit und Sicherheit zu geben, die Ruhe da auch reinzubringen. Also nicht in dieses Drama mit einzusteigen, der Diagnose und oh Gott, und jetzt ist das Knie ja so geschwollen, sondern dann zu sagen, okay, also einfach aufgrund der Erfahrung auch, und kommen wir später wahrscheinlich noch dazu, im Profifußball, wenn sich jemand verletzt, dann kannst du jetzt nicht ins Drama einsteigen, sondern du gehst da ja dann irgendwo schon sachlich und als ja klare Person voraus, daran orientieren sich die Patienten. Und dann ist für mich einfach schnell klar, okay, was liegt gerade vor, was ist jetzt dran, wie gehen wir da, wie dran und gehen dann Step by Step. Und in dem Moment, wo du dir wieder Sicherheit hast, weißt, okay, was darf ich jetzt tun, was lasse ich gerade noch weg, wenn du jemanden hast, der dich da durchführt, dann kannst du dich als Patient zurücklehnen und sagen, okay, ich krieg das hin. Mit der an meiner Seite, ich krieg das hin. Es wird schon gut werden. Naja, weil dafür hast du dich operieren lassen. Für nichts anderes in meiner Welt.
Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Jetzt lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen. Und das ist jetzt eine wahnsinnig schwierige Frage, die ich da an dich habe, weil du das natürlich intuitiv machst. Weil du das machst, weil du spürst. Wann verlässt du dich denn bewusst auf dein Gefühl, wie du die Therapie jetzt machst, wie sie halt sonst keiner macht? Also wann lässt du den normalen Weg, den Anführungsstrich normalen Weg los und verlässt dich dann auf das Gefühl?
Mein erster Impuls war immer und sofort. Und jetzt sind wir ja beim Intuition ist ja nicht beweisbar und belegbar. So. Mhm. Und es hat natürlich gewisse Standards im positiven Sinne, was einfach wichtig ist, dass man das auf dem Schirm hat. Auf Belastungszonen, wann sind welche Steps dran, dass du die Stützen weglassen kannst, dass du jetzt Kniebeugen, darfst du die schon machen, es ist belastbar. Also das läuft für mich sowieso und das ist klar. Und die Intuition, ich sag manchmal zu meinen Patienten, manchmal stelle ich komische Fragen und du darfst entscheiden, ob du damit gehen willst oder nicht. So, und dann stelle ich diese Fragen einfach. Also ich nehme mich da nicht mehr zurück und manchmal gehen die auch sehr tief, wo ein Patient sagt, woher weißt du das? Ich stelle sie einfach und dann sieht man, okay, ist auch jemand offen für diesen Weg oder halt nicht. Und manchmal schließt sich die Tür wieder und dann akzeptiere ich das oder respektiere ich das auch. Und es ist okay, auch wenn ich viel mehr dahinter sehen würde. Und dann gehe ich normal weiter auf diesen behandlungstechnischen Weg. Ich zeige Übungen, ich gehe ins Training rein, in die Aufbelastung und so weiter. Und wenn jemand aber mich diese Tür aufmachen lässt und sagt, okay, komm rein, dann wird spannend. Und da ist das super intuitiv. Die Fragen, die sind für mich einfach da. Ich kann das manchmal gar nicht so erklären. Sondern die sind da, die kommen mir in den Kopf. Und du merkst ja dann beim Gegenüber, dass sie resonieren. Und das zeigt einfach nur so, okay, das ist eine Einladung, geh da weiter, lass uns da mal hinschauen. Und dann wird es auch spannend. Dann will man da ja auch irgendwie mehr wissen. So, okay, was steckt da dahinter oder was siehst du da jetzt in mir? Und das ist für mich eine unfassbar schöne Arbeit. Wenn man denkt oft, das ist die Büchse der Pandora. Wenn man dann aber mal reinguckt, das kann schon auch, wenn man die Transferleistung nimmt, lebensverändernd sein. Meine Mitarbeiterinnen stellen das fest. Das ist super schön da, dass einfach die profitieren natürlich auch davon und das ist super schön, deren Entwicklung auch zu sehen, wenn man sich traut hinzuschauen. Ach, wahnsinnig schön.
Das glaube ich sofort. Jetzt gleiche ich mal kurz einen Punkt auf, den du am Anfang gesagt hast. Also mit komplizierten Fragen, da sind wir beide, also auch ich habe manchmal komplizierte Fragen, wie man heute hört, oder spezielle Fragen. Aber jetzt lass uns noch mal ein bisschen weiter reingehen, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Hast eine Situation, wo du merkst, die Erwartung vom Patienten ist eine andere und er kommt irgendwie diesen Step nicht weiter. Das ist ja, wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass der Patient will ja an das Ziel kommen, dass er wieder das Knie bewegen kann und so weiter. Du merkst aber, hey, die Erwartung von ihm ist so hoch, aber steckt irgendwas dahinter. Wie filterst du das raus? Wie gehst du damit? Was sind da deine Steps oder was ist da dein Weg? Dass es vielleicht nicht nur das Knie ist oder irgendwie die Hüfte.
Ja, also ich verstehe deine Frage und ich kann sie auch gut nehmen. Und klar hat man eine Erwartungshaltung an sich selber auch. Also ich bin selber Physio und habe meinen Kreuzbandriss nicht hingekriegt. Boah, das geht richtig ans Ego. Und so will man es ja einfach, so will man es einfach hinkriegen und denkt, alle anderen schaffen es in 6 Wochen und warum brauche ich 10? Also klar hat man als Patient Erwartungshaltungen an sich selber, aber auch an den Therapeuten. Und das ist eine Frage in meinem Anamnesebogen. Welche Erwartung hast du heute an mir? Ich glaube, wir wollen alle irgendwo die Sicherheit zu wissen, okay, ich krieg das hin oder das wird wieder möglich sein. Ich werde wieder joggen gehen können mit dem Knie. Wir alle wollen irgendwo diese Sicherheit. Und warum holen wir uns dann irgendwie zig Expertenmeinungen, damit wir irgendwen finden, der jetzt sagt, okay, ich krieg das hin. Wie gehe ich damit um und wie geht's dann in die Tiefe? Ich gehe natürlich über das Therapeutische. Also ich zeige den Weg auf, dass es geht. Ich mache mittlerweile viel über Neuroathletik, ist irgendwie gerade auch ein krasser Schrei, aber ich gehe nach dem Prinzip dahinter. Das Gehirn will Sicherheit zu wissen, wo ist mein Gelenk und kann ich es belasten. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich da auch wieder drauf. Und das dann im ersten, zweiten, dritten Termin auch zu... Wir haben immer Vorher-Nachher-Tests zum Beispiel. Und die mache ich nicht am Anfang der Therapie und am Ende der Dreiviertelstunde oder Stunde, sondern schon währenddessen. Und da würde ich sagen, braucht es auch ein bisschen Mut, weil es heißt ja auch, also es zeigt sich ja auch dann, was bei mir nicht funktioniert.
Ja, definitiv, aber lass uns da vielleicht nochmal bei dem Thema bleiben, weil ich es total spannend finde, alleine dieses Thema Anamnesebogen. Und da gehe ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter in unserem Bereich rein. Füllt der Patient den Anamnesebogen bei euch alleine aus oder füllt ihr den mit dem Patienten aus? Oder geht ihr nochmal speziell genau auf diese Frage ein? Was ist denn die Erwartungshaltung? Oder was möchtest du denn erreichen? Das ist ja, und ich glaube, du weißt doch, was ich raus will. Es ist was anderes, was ich schreibe, als das, was ich fühle oder was ich sage. Wie läuft das bei dir ab? Und du schmunzelst schon so nett, also gehe ich davon aus, dass da was dahinter steckt.
Also ich liebe ja Effizienz und gleichzeitig rede ich auch gern. Und deswegen, wenn ein Anamnesebogen schicke ich deswegen, weil ich ihn mir angucke, weil ich da schon was rauslege. Ich kriege schon ein Gefühl zum Patienten. Auch wenn da super wenig steht, kriege ich ein Gefühl dazu. Wenn viel steht, kriege ich noch mehr Gefühl dazu. Also oder habe ich auch schon einen Impuls. Ich liebe meine ersten Impulse und Bauchgefühle. Ja, kann man auch nicht beschreiben, aber die sind sehr, sehr oft einfach richtig. Deswegen, ja, ich lasse den ausfüllen, gerne auch im Voraus, oder die bringen den mit, auch Thema Eigenverantwortung. Und dann gucke ich mir den an, lese mir den durch und gehe Punkte nochmal rein, wo es mich förmlich hinzieht oder wo vielleicht nichts steht oder wo vielleicht auch bei Erwartungshaltung steht, schmerzfrei. Und manchmal stelle ich auch die Frage, ja, bist du denn wirklich bereit, an alles hinzuschauen, was es braucht, um diese Erwartungshaltung zu erfüllen? Oder erwartest du von mir einfach ein paar Tipps, ein paar Übungen? Und sind wir ehrlich, bin ich nicht der erste Physiotherapeut, sondern die kommen auch dann oft zu mir, wenn sie irgendwie nicht mehr weiter wissen. Und mein Ziel ist es aber dann auch, der Letzte zu sein. Wollen wir es dann final jetzt klären? Wenn du nur ein paar Tipps von mir haben willst oder ich deine Geschichte mit bestärken soll und dass du die Vorteile deiner Verletzung beibehältst, dann bist du bei mir nicht richtig, weil ich weiß, was weh tut, da gehen wir hin. Und dann, wir hatten gerade im Vorgespräch ja auch so einen Punkt, da bin ich voll rein. Da lasse ich dich dann auch nicht raus. Und wenn man mir das Go dafür gibt, deswegen Anamnesebogen ist wichtig, darf man selber ausfüllen und da gehen wir aber auch nochmal rein.
Erstmal vielen lieben Dank für das, dass du da mit uns wirklich in die Tiefe der Praxis reingegangen bist und da auch mal so ein bisschen den Unterschied gegeben hast und auch mal, was wir ja auch möchten bei dem Podcast ist, dass die Patienten auch wissen, hey, ja, wenn ich das aber nicht so schreiben kann, dann kann ich auch mal mit dem Therapeuten reden und sagen, hey, so und so ist es. Ich habe es aber nicht so aufschreiben können, weil es wahnsinnig schwer ist, das zu beschreiben schriftlich, wie das, was ich eigentlich möchte. Deswegen super spannend.
Darf ich noch kurz was dazu sagen?
Natürlich.
Dieses, wie fühle ich es denn versus ich kann es vielleicht gerade nicht aufschreiben. Das ist ja super wichtig, wie geht's dir denn wirklich damit? Nicht wie jeder denkt, dass du damit umgehen müsstest oder wie weit du denn schon sein müsstest, sondern wie geht's denn dir damit? Lass mich das mal hören. Und dann sind die ersten 10 Minuten vielleicht auch einfach mal nur Gespräch. So, und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, den Patienten wirklich zu sehen. Wie geht's denn dir da echt damit? Erzähl mal bitte.
Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, weil ich ja nicht nur aus der Medizin komme, sondern ja eben auch mittlerweile da so in diesem Podcast-Leben auch drin bin. Es gibt einen ganz interessanten Podcast von Robin Gosens, der heißt Wie geht's? Und da wird genau dieses Thema aufgegriffen. Immer, man sagt immer so, ja, wie geht's dir? Ja, passt schon, ja gut. Aber eigentlich sagt doch keiner so wirklich, ja, so geht's mir wirklich. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, vor allem in der Arbeit, die du tust. Wobei ich auch einen riesen Respekt davor habe, Annika, den Druck, den du auch hast, so gesehen, weil du du sagst selber, die Patienten kommen teilweise zu dir und waren schon ein, zwei Stationen vorher irgendwo beim Physiotherapeuten. Und dann kommen die ja mit so einer Erwartungshaltung. Ja, jetzt bin ich bei der Annika oder bei dem Team von der Annika. Das muss jetzt werden, ja. Also so dieses, ja, wir kennen das ja alle. Das ist dann der, sag ich mal, der Gott im Weiß, bei dir in dem Fall der Gott im Blau, ist ja auch eine gewisse Drucksituation für dich. Und da lass uns gleich mal reingehen über deine, also so ein bisschen tiefer in die Arbeit. Du sagst ja sehr klar, Evidenz ist wichtig, aber nicht alles. Wie bringst du Studienwissen und Erfahrung denn zusammen? Man merkt ja schon auch in den Gesprächen, du beschäftigst dich wahnsinnig stark damit, mit Körper, Geist, Seele, aber auch mit den ganzen Studien, die es dazu gibt oder mit den ganzen Leitlinien auch und hinterfragst ja auch mal die eine oder andere Leitlinie mit Sicherheit. Aber wie bringst du das gesamte Wissen dann zusammen?
Ich bin tatsächlich gar nicht so der krasse Studienfreak und kann mich da jetzt nicht wirklich drin verlieren. Ich habe das auch, ich habe das hinterfragt das auch immer wieder. Also, dass man sagt, okay, wo ist man nur noch in Intuition, nur noch in Erfahrung versus nur noch in Evidenz? Und ich mag das Wort tatsächlich nicht so, weil sowohl in die eine als die andere Richtung, wenn wir nur noch Evidenz rein, wo kommen wir da hin? Weil wenn ich etwas, ich habe gesagt, ich mache Vorher-Nachher-Tests und wenn laut Evidenz etwas doch funktioniert und das eben so gemacht werden muss und der Nachher-Test ist aber nicht besser. Ich frage dann mal besser, schlechter, gleich und ich akzeptiere alles. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich akzeptiere auch, wenn es schlechter ist und es macht mir auch keinen Druck, sondern dann weiß ich, okay, wohin geht's nicht. Aber wenn es nach auch Evidenz basiert, dass das Richtige wäre, danach ist es aber schlechter oder gleich, dann hat mich das nicht weitergebracht. Dann kann ich noch so im Evidenzwerkzeugkasten rahmen, dann ist es das nicht. So, und ich habe irgendwann mal gelernt, oder jemand mir sehr auf die harte Tour gesagt, ja, Intuition kannst du halt nicht belegen. Und jetzt? Was willst du? Dann willst du, dass das dem Patienten besser geht und dann guck, welches Tool du da gerade brauchst, egal ob das jetzt belegbar ist oder nicht, wenn es ihm danach besser geht. Und da will ich nicht auf dieses Verheilt hat Recht raus, sondern wenn der Nachher-Test besser ist, wenn es reproduzierbar ist, darum geht es für mich. Und mir macht weder Evidenz noch Intuition Druck, weil wenn du an Intuition mit Druck rangehst, wirst du sie nicht greifbar, dann ist sie zu, dann ist sie weg. Hast sie nicht, kannst nicht drauf zugreifen. Wenn du es aber, ich sag's jetzt mal, so fließen lässt und du sagst, okay, hey, schön, dass du da bist. Also es ist wirklich für mich der erste Impuls, wenn jemand schon so viel versucht hat und jetzt bei mir ist, dann weiß ich, okay, jetzt ist er bereit für mich. Vielleicht musstest du auch schon irgendwelchen Mist durchmachen, damit du jetzt hinguckst. Aber mir macht es keinen Druck, sondern es ist ein, ey, schön, dass du da bist. Ich merke, der Zugang ist da und die Vorher-Nachher-Tests, ich weiß, also ich merke, ich kann helfen. Der Patient diese Hoffnung in den Augen wieder hat und spürt, oh krass, das konnte ich Wochen, Monate nicht. Wie kann es sein, dass ich jetzt den Kniebeuge schmerzfrei machen kann? Dann weiß ich für mich, okay, schön, dass du da bist. Boah, lass uns das angehen, ich weiß, ich kann dir helfen.
Annika, es ist so schön, mit dir zu sprechen, weil es ist so toll zu sehen, die Begeisterung, die du für diesen Job hast. Und das ist nicht nur ein Job, sondern das ist tatsächlich viel, viel mehr in dem Gesamten. Ne? Und du sprichst da tatsächlich ein Thema an, das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben. Und deswegen war es auch tatsächlich wahnsinnig schwer, sich auf die Folge so richtig vorzubereiten, weil das alles eine Sache ist, fühlen, tasten und so weiter. Es gibt ja einen bekannten Arzt in München, der ja ähnlich behandelt, auf orthopädischer Ebene, wo sich immer jeder sagt, ja, aber jetzt war der Sportler XYZ schon fünfmal bei jemand anders. Ja, warum hat der das dann nicht gekonnt? Oder warum hat der das nicht geschafft? Und klar, das fragt man sich tatsächlich und das fragt sich jeder normale Patient, warum schafft er das? Das ist ja auch, also das ist eine Begabung auch, die man bis zum gewissen Punkt lernen kann, aber die muss man haben und das muss man auch fühlen können. Und da ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel dabei, um dass auch jeder versteht, was du da machst. Da muss man auch erstmal den Patienten abholen können an der Stelle. Riesen Respekt dafür.
Jetzt war mal gerade.
Ja, natürlich.
Sorry. Ich mache das aus absoluter Leidenschaft, aus absoluter Passion. Ich glaube, das merkt man. Durch meine eigene Verletzung, durch meine Selbstständigkeit, durch meine Entwicklung. Ich bin so viel mehr ich selber als jemals zuvor. Und glaube, ich habe genau deswegen diesen Zugang dazu, zu meiner Intuition. Und es geht, glaube ich, nicht, oder ich glaube, wir sollten uns nicht vergleichen unter Therapeuten oder unter Ärzten oder wer ist besser, wer macht was wie, weil wenn es uns wirklich um die Sache an sich, den Patienten geht, dann ist es doch egal, wer am Ende geholfen hat. Dem Patienten geht's besser. Dann brauchen wir uns nicht irgendwie übers Ego vergleichen. Und ich glaube, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Therapeuten, zum richtigen Arzt kommt. Und wenn du unter dieser Prämisse gehst, dann war vorher nicht alles falsch, sondern ein Teil des Weges.
Definitiv. Jetzt abschließend in diesem Block, in dem wir uns befinden, meine ganz offene und ehrliche Frage. Was lernen junge Physiotherapeuten zu wenig?
Also man muss ja irgendwo einen Rahmen vorgeben. Sind wir wieder bei diesem Thema, wir wollen Sicherheit, Klarheit, Führung. Man muss ja irgendwo einen Rahmen vorgeben. Ich finde, es ist ganz wichtig, wer lehrt. Und gleichzeitig könnte ich mir gerade nicht vorstellen, junge Physiotherapeuten auszubilden, aber ich begleite meine Mitarbeiter dahingehend sehr. Wir sind sehr eng im Austausch. Wir profitieren extrem von meiner Erfahrung und wir werden da gemeinsam durch besser. Ich ja natürlich auch wieder. Ich glaube, die Fähigkeit, das große Ganze auch zu sehen, also ja, die Einzelheiten erstmal zu lernen, aber wirklich im Großen und Ganzen zu denken. Bin trotzdem wieder beim Gefühl für den Menschen, oder wenn ich mir denke, ich behandle, ich schau mal mir heute das Kiefer an, oder ja, die Sprunggelenk, aber ich gucke jetzt auf die Wirbelsäule, oder ich gucke auf den Magen, organisch, whatever. Sich trauen, dem nachzugehen, den Mut zu haben, vorher, nachher Tests zu machen, dass ich feststellen kann, was bringt denn die Therapie, weil das holt den Patienten ab. Dieses in Ketten zu denken, also dann, man braucht dann erst einfach für sehr viel Fortbildungen, externes Wissen nochmal. Und da denke ich mir, okay, lass dich nur von Menschen fortbilden, die da stehen, wo du selber hin willst. Das finde ich sehr wichtig, nicht nur irgendwelche Zertifikate damit um sich zu werfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wenn man die Passion für diese Leidenschaft für diesen Beruf hat, dann schnell auch weiterzugehen und sich da eben an Menschen zu Therapeuten zu orientieren, die einem ein Vorbild sind.
Ja, definitiv. Annika, jetzt gehen wir in einen Bereich rein, der dir so ein bisschen dein Leben ja nebenbei und eigentlich hauptaktiv ist. Den Leistungssport. Du arbeitest ja nicht nur in der Praxis, sondern auch im Leistungssportzentrum oder Nachwuchsleistungssportzentrum. Wie unterscheidet sich diese Welt von der normalen Praxis?
Man könnte sagen, in allem und nichts. Also genau, ich bin in der zweiten Bundesliga bei den Herren und eben U19 DFB Mädels. War lange früher auch in Nachwuchsleistungszentren. Also ich glaube, ich habe schon viel Spektrum dadurch. Und gleichzeitig liebe ich das, da zu arbeiten im Leistungssport, wo es dann vielleicht ja ein bisschen unter Druck, ne, wie schaut gerade die Tabelle aus und so weiter geht. Ich mag das sehr, da auch Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig das eben in den Amateursport oder in den normalen Patienten in die Praxis reinzubringen, das finde ich so spannend, weil es profitiert beiderseits davon. Und ich glaube, durch diese Klarheit, dadurch, dass ich weiß, wie belastet man einen Athleten auf, den man tagtäglich an der Hand hat, der am Wochenende wieder zu 100% auf dem Platz stehen muss, das in den Amateursport reinzubringen, wo es oft heißt, jetzt machst du mal 6 Wochen nichts und dann probierst du halt einmal. Das gibt es bei mir nicht. Auf gar keinen Fall. Und da profitieren meine Patienten in der Praxis enorm davon.
Du hast uns ja jetzt da schon mitgenommen. Du arbeitest ja im Profibereich, Fußball. Das ist ja schon. Also da geht's ja teilweise um Millionenbeträge. Ja, ist der Spieler fit? Kann der Spieler auf den Platz? Wann geht er zu früh auf den Platz? Und das ist witzig, weil jetzt vor kurzem einfach in der Vorbereitung von diesem Podcast gab's eine ganz interessante Aussage von Vincent Kompany, dem Trainer vom FC Bayern, der gesagt hat, die Physiotherapie hat nicht erlaubt, dass der Spieler dass der Spieler nur nicht so weit ist, dieses Pensum so und so lang zu gehen und für so und so viele Spiele. Wie schwer ist es manchmal für dich zu sagen, hey, stopp, wir müssten jetzt da neu anfangen oder beziehungsweise der Spieler ist noch nicht so weit und jetzt in Anführungsstrichen, du bist ja nur in Anführungsstrichen die Physiotherapeutin. Wie schwer ist es da manchmal für dich so, diesen Weg zu finden, okay, jetzt ist der Spieler bereit von meiner Seite aus, er kann wieder auf den Platz oder er kann nicht auf den Platz.
Also da muss man vorneweg sagen, dass wir ein unfassbar gutes Team haben. Wir sind da super gut im Austausch. Also die ganze Struktur, die da bei uns dahinter steht, dann aber auch mit den Ärzten und ja, dieses interdisziplinäre Arbeiten, das schätze ich sehr. Und da kommen auch Meinungen zusammen und das ist auch wichtig. Und gerade deswegen, glaube ich, findet man dann da den besten Weg. Dann kommen natürlich viele Interessen zusammen. Und ich kann da nur für mich sprechen, mein Interesse ist in erster Linie der Spieler. Gibt einen sehr bekannten Therapeut, der mal gesagt hat, wenn du nicht für den Spieler einstehst, dann macht's keiner. Und das nicht als Vorwurf gemeint, sondern wie wichtig es ist, als Physio da im Interesse des Spielers zu handeln, wo man aber auch vielleicht mal Dinge sagen muss, die er nicht gern hören will. Oder wenn man eben sagt, okay, jetzt wird da jemand rausgenommen und der Spieler will aber spielen. Die wollen natürlich immer spielen. Aber ich glaube, da braucht's eben diese äußeren Instanzen, die wir vorhin schon mal hatten, der dich da aus Expertise einfach begleitet. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schwer, weil dadurch, dass man im Profialltag ja jeden Tag an den Spielern dran ist, man da viel reingeben kann, viel Zeit für Behandlung hat, dass es einfach ein Step-by-Step ist. Und dann gehen da alle mit und dann bespricht man sich da auch täglich. Also das ist schon, man ist sehr eng da dran. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schwierig, sondern es ist oft die logische Konsequenz. Und ja, in allererster Linie für den Spieler einfach einzustehen, weil die Langfristigkeit wichtig ist. Klar ist vielleicht das nächste Champions League-Spiel wichtig oder das nächste Ligaspiel, aber wollen wir den Spieler langfristig am Platz haben? Was wäre die Konsequenz, wenn wir ihn reingeben? Also man wägt natürlich ab und die Langfristigkeit finde ich wichtig.
Ja, das hast du wirklich toll beschrieben, Annika. Und ich glaube auch für alle verständlich, wie wichtig das ist, und du hast eins meiner Lieblingswörter genommen und nicht nur Wörter, sondern auch diese Tat dahinter, weil in diesem Wort einfach auch so wahnsinnig viel drinsteckt. Das ist dieses Interdisziplinäre, dass eben alle auf einem Nenner abgeholt werden und da auch sagen können, okay, so und so ist der Stand aus der Sicht, das ist so und so, finde ich wirklich klasse, sehr schön. Jetzt hast du uns ja gerade auch noch verraten, du bist ja nicht nur im Männerfußballbereich, sondern du bist ja auch noch im Frauenfußballbereich tätig, und zwar bei der U-Nationalmannschaft. Und als ich das gehört habe, habe ich mir erstmal gedacht, wow, okay. Da sagt man immer, es ist Fußball. Es ist eine und dieselbe Sportart, aber es sind ja so viele Unterschiede. Kannst du uns mal mitnehmen, welche Unterschiede gibt's denn vom Männerfußball zum Frauenfußball in der Behandlung? Aus deiner Sicht?
Spannende Frage. Ich komme ursprünglich aus dem Männerfußball und habe eigentlich nie was anderes gemacht und habe mich dann gedacht, so okay, Frauenfußball, boah, kann ich das? Ist das meins? Will ich das? Weil ich habe 3 große Brüder, ich bin schon immer schlagfertig unter Männern. und auch jetzt in der Praxis hat sich dazu entwickelt, also über die Reise zu mir selbst, sag ich mal, ich liebe das auch, Frauen zu unterstützen, dass da kein Kontrast irgendwie ist oder kein Gegeneinander. Und deswegen schätze ich es gerade so sehr, dass ich den Männerfußball habe. Ich mag das total gern, da tagtäglich drin zu arbeiten. Und auf der anderen Seite die Mädels, die einfach, ja, Frauen und Männer sind nicht gleich. Frauen spielen anders Fußball als Männer. Und ich denke, die Tatsache an sich darf man mal akzeptieren, respektieren und aufhören zu vergleichen. Und ich ziehe einfach aus beiden Bereichen total viel. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Die Mädels sind sensibler, die spüren mehr. Das ist auch das wiederum, was ich dann im Männerfußball mit reinbringen kann als Frau. So wie jede Frauenmannschaft aber auch Männer braucht. Das finde ich wichtig. Und mir macht dieser Kontrast total Spaß. Mit Frauen sprichst du auf einer anderen Ebene als mit Männern. Jeder ist anders offen dafür. Also ich liebe es, so mit meinen Mädels unterwegs zu sein. Da auch kriegt man erst im Nachhinein mit, wie sehr man dann doch in die Entwicklung auch im Jugendbereich dann doch prägend sein kann, im positivsten Sinne. Weil da bin ich auch sehr, sehr Hardliner, ne? Ich stelle super gerne Fragen. Und dann sage ich, du, was ist denn, wenn das Spielerersatztraining das beste Training der Maßnahme wird? Wenn es richtig Spaß macht. Dann kam sie danach zu mir und sagt, Annika, du hattest recht. Das war so mega und ich konnte mich heute bei den Trainern richtig gut zeigen. Hey, danke dafür. Also da auch Veränderungen reinsetzen zu können. Und bei den Männern ist es wieder ein bisschen anders in der Herangehensweise. Aber ich schätze beides sehr. Und bei den Frauen oder Mädels ein bisschen feinfühliger. Die nimmt man anders als bei den Männern. Da gibt's öfter mal einen lockeren Spruch. Da darf es auch mal kontern können, da darfst du auch mal einen Spruch einstecken können, ohne dass es gleich persönlich gemeint ist. Und gleichzeitig sagen Männer halt auch, wenn sie gerade deinen Nagellack scheiße finden. Ist okay. Ich lasse ihn trotzdem drauf, aber okay. Aber verstehst, ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist.
Annika, jetzt stellen sich wahrscheinlich alle die Frage, die das gerade so hören und denken sich, hoffentlich stellt er die Frage jetzt. Wer ist denn disziplinierter in der Therapie? Die Männer oder die Frauen?
Spannende Frage. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Manchmal sind die Frauen ein Ticken ehrgeiziger vielleicht. Aber ich glaube, wenn du verstehst, warum du etwas machst, also du machst es ja nie für den Therapeuten. Da ist es egal, ob Frau oder Mann. Weil meine Prämisse, mit jemandem zusammenzuarbeiten oder auch wirklich näher an die Hand zu nehmen, meine Patienten sind dann auch echt nah an mir dran, ist das Commitment. Willst du denn schmerzfrei werden? Was ist denn dein Warum? Und wenn du das hast, dann braucht es keine Disziplin oder Motivation, sondern hast du diesen intrinsischen Faktor, der dich antreibt. Und wenn du das auch als Physio schaffst, herauszukitzeln, da die Verknüpfung zu bringen, warum dir das jetzt dient, weil du vom ersten Moment an sauber auf dem Platz stehst, weil du weißt, ey, dein Knie ist connected, du bist sicher, du kannst halt alles machen. Das ist ja ein Gefühl auch von Sicherheit. Wenn du das schaffst, diesen Bogen hinzukriegen und diese Verknüpfung zu schaffen, dann, ja, wie gesagt, braucht es keine Disziplin. Das ist egal, ob Mann oder Frau. Aber das ist die Aufgabe halt auch eines Physios. Und dann ist es klar, hey, ich setze das um, was die mir sagt. Ich packe mich an der Eigenverantwortung. Ich bin bereit, umzusetzen. Und let's go.
Also ich fasse jetzt einfach mal zusammen. Die Ehrgeizigeren sind die Frauen. Aber die Männer sind so in der Therapie, also mit dem Bewusstsein, das ist jetzt das so, jetzt, die hören besser auf dich. Ich sage es jetzt mal so.
Ohne nachzufragen. Männer setzen um ohne nachzufragen. Frauen wollen es vielleicht noch verstehen und machen es dann auch. Und beide Anteile sind super schön zu begleiten.
Super, perfekt, Annika. Du begleitest ja viele Menschen ja über Monate. Also nicht nur in der Praxis, sondern auch im Leistungssport. Was ist denn für dich der schwerste Moment in einer Reha? Wir nennen es jetzt einfach mal Reha, also in der Langzeittherapie, wenn es um dieses Thema Rückschläge geht.
Ich kann es für den Spieler nicht tragen, dass es diesen Rückschritt gibt. Oder ist es überhaupt ein Rückschlag? Aber das Erste, na, das wird ja dann auch durchaus mal emotional. Oder man sieht, Mensch, da kämpft jemand echt damit und kann es aber vielleicht auch gerade nicht handeln oder vielleicht aber auch gerade nicht rauslassen. Und da fühle ich schon sehr mit. Und gleichzeitig sehe ich oft schon die Lösung und darf noch einen Ticken warten, bis jemand dann dafür auch bereit ist. Und es ist auch wichtig, das mal durchzuführen, dass man es nicht wegdrückt. Rückschläge dürfen als blöd empfunden werden. Das ist auch okay. Und gleichzeitig zeigen dann Rückschläge aber auch gerade mal wieder, wo man steht oder wo man einfach noch hingucken darf. Also Rückschläge sind in einer Reha auch keine Fehler, sondern ja Helfer in dem Sinn. Aber ja, das ist schon, wenn man den Menschen dann auch nahesteht oder die so lange schon kennt, man würde es sich natürlich anders wünschen und man hinterfragt dann auch nochmal, okay, inwiefern hätte ich Dinge vielleicht anders machen dürfen? Wo hätte es vorher irgendwas gebraucht? Und gerade eben, weil Rückschläge auch Learnings sind, ist immer die Frage, ob man sie aufhalten kann. Aber ich denke, die Fähigkeiten auch im Voraus schon in einer Reha mitgeben zu können, wie gehe ich damit um? Ich finde es grundsätzlich wichtig, Fähigkeiten zu lernen und nicht nur irgendwelche Schablonen draufzusetzen. Weil dann hat der Patient wirklich alles an der Hand, um langfristig mit dem Knie, mit dem Fuß gut zurechtzukommen.
Danke, Annika, dass du uns da so mal wirklich auch in dieses, das ist ja nicht immer alles nur rosarot und toll, sondern eben auch da auf die graue Seite mitgenommen hast. Und jetzt nimm uns doch mal mit. Jetzt erlebst du so viel und das ist Wahnsinn, wenn man sich mit dir unterhält und in den 40 Minuten, wo wir bis jetzt das Gespräch führen, da haben wir schon so viele Eindrücke gewonnen, was du eigentlich den ganzen Tag erlebst. Also ob im Sportbereich, ob in der Praxis, da bist du ja auch noch selbstständig, das darf man auch nicht vergessen. Ist ja auch alles mit Fahren und hin und her verbunden. Nimmst du denn Geschichten auch manchmal mit nach Hause oder kannst du da tatsächlich sagen, da ist die Haustür, jetzt schalte ich ab?
Ich kann es professionell trennen, was auch erforderlich ist. Und ich kann gut schlafen. Ich weiß auch, was ich brauche, um meine Akkus aufzufüllen, um mein Nervensystem wenn es den ganzen Tag auf einen Schlag ist, dann gibst du sehr viel Energie, aber die muss ja auch zurückkommen. Ich muss meine Akkus aufladen, um das konstant halten zu können und auch die Qualität. Diesen Anspruch habe ich, abliefern zu können, aber ich ziehe nicht immer klar die Grenze, beziehungsweise die Patienten, die ich über die Praxis in meinem Konzept betreue, für die bin ich, ich sage immer so schön, 24/7 da. Ich bin ihnen aber auch Eigenverantwortung bei eben die Fähigkeiten umzugehen, wie kann ich mich da selber halten. Und ich glaube, es macht mich aber auch aus, weil wenn ich mich für einen Menschen entscheide und dass da jemand mit mir zusammenarbeiten darf, dann bin ich all in. Genauso wie ich für meine Jungs im Verein all in bin oder die Mädels beim DFB. Ich denke, das zeichnet mich aus und gleichzeitig kann ich es auf jeden Fall so gut handeln und differenzieren, dass es immer den Mehrwert für den Patienten hat und mir damit auch gut geht. Es ist nun mal meine Passion, meine Leidenschaft.
Genau, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da könnten wir jetzt noch einen ganzen Podcast damit füllen, Annika, weil ich es tatsächlich total spannend finde. Man spricht immer davon in der Medizin, ja, nimmst du denn die Sachen mit nach Hause? Und wir reden ja hier von Medizin. Ja, aber das ist auch normal, dass man sich nach der Arbeit mit seinem Partner daheim unterhält über das, was am Tag war. Und das ist die Arbeit mit dabei. Das ist auch ganz normal. Nimmst du es immer mit nach Hause? Das ist jetzt nichts. Das heißt ja immer so, ja, kann ich das mit nach Hause nehmen oder nicht? Ich finde das super, wie du es sagst. Und ich kann das zu 1000% verstehen, weil ich genauso bin wie du. Es gibt keine Uhrzeiten, witzigerweise. Aber das muss man können. Und das ist tatsächlich auch eine Begabung, das so zu können. Und trotzdem, sage ich mal, auf der Couch zu sitzen, mit dem Spieler oder mit dem Patienten kurz zu texten und sagen, hey, so und so, das schlage ich dir vor oder das und das mach. Aber auf der anderen Seite auch trotzdem die Akkus aufladen. Finde ich klasse, dass du das so beschrieben hast und wie du es auch beschrieben hast, wirklich sehr, sehr toll. Jetzt kommen wir mal in einen Punkt. System und Zukunft, Annika. Wenn du drei Dinge in unserem Gesundheitssystem ändern dürftest, welche wären das?
Dieses Schema-Denken, also auch Kassendenken, und das, denke ich, fängt aber grundsätzlich bei den Menschen und den Patienten an, zu erkennen, okay, ich mache das jetzt für mich und nicht die Physio, weil der Arzt halt es gesagt hat. Dann das Wording, also ich finde, Sprache ist unfassbar wichtig. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen so reflektiert wären, weil was du sagst, das denkst du ja vorher schon, aber das fühlst du, so verhältst du dich und die Ergebnisse kriegst du. Und dann ist das ein Kreislauf, dass wir in der Medizin mehr Bewusstsein dafür haben, was sagen wir unseren Patienten, wie drücken wir uns aus und was löst es beim Patienten aus? Weil eine Diagnose klingt dann hart, aber oh Gott, jetzt ich bin der Meniskusschaden, ich bin der Totalschaden. Dein Gehirn kann sich gar nicht anders verhalten, wenn du sagst, du bist der Totalschaden oder das Knie ist kaputt. Dann wirst du nicht springen können, weil dein System läuft auf Error. Also da bewusster zu werden, auch im medizinischen Personal. Und ich glaube, dahin geht's, dass Menschen sich mehr mit sich selber beschäftigen, reflektieren, weg so von diesen Normen, Standards, also diese klassischen Physiotherapie, dass man offen ist für, was brauche ich denn gerade und wer oder was tut mir hier gut, ohne dass man gleich irgendwie einen Stempel draufhaut. Das fände ich auch ganz gut, wenn man dafür ja offen ist, weil ich sage immer zu den Patienten hier, also Physiotherapie bei uns ist anders und also ungewohnt, unbekannt. Wenn du dich darauf einlassen kannst, ist es das größte Geschenk. Ansonsten sind wir nicht füreinander gemacht. Klingt sehr hart und klar, aber es ist letztendlich so. Ja, das wären so die drei Dinge.
Soll auch so sein, dass es manchmal hart und klar einfach ist, weil es einfach ehrlich ist. Finde ich super so. Annika, jetzt hattest du ja gerade Geburtstag. Da hat man ja manchmal so Wünsche. Wenn du dir jetzt so nachträglich zu deinem Geburtstag noch was wünschen dürftest für deinen Beruf, was wäre das?
Auf mich bezogen oder für diese gesundheitliche Sparte?
Deine Sparte.
Oh, spannend. Mein Geburtstag war schon zu erfüllt, es war ein richtig schöner Tag für diese Sparte. Ich habe was. Ich würde mir wünschen, dass wir Physiotherapeuten uns besser positionieren und spezialisieren. Ich kann Kinderkrankheiten nicht behandeln. Ich bin nicht so gut in Neuro. Da habe ich eine Kollegin, die kann das gut. Ich gebe weiter mit Gyn an eine Physiotherapeutin. Da weiß ich, da ist sie top. Ich muss nicht alles können. Und ich glaube, genau das ist meine Stärke. Weil dann weiß ich, was ich kann. Und darin bewege ich mich, darin bin ich gut. Es ist wichtig, den gesamtheitlichen, ganzheitlichen Blick zu behalten. Aber in dem Moment, wo ich einfach sage, hey, ich bin top in der unteren Extremität, ich kann auch Schulter super gut begleiten. Meine Kollegin kann die Wirbelsäule super gut. Wenn es ums Knie geht, muss ich auf die in dem Zusammenhang auf die Wirbelsäule gucken. Aber lasst uns doch mal ein bisschen spezialisieren. Müssen wir mal denken, wir müssen alles können. Wir wollen auf jeden Fall alle Patienten behalten. Nee. Das würde ich mir wünschen.
Finde ich super, Annika. Das bin ich voll bei dir. Ich finde es klasse. In der Orthopädie hat man das ja schon seit längerem, dass ja auch dann der eine spezialisiert ist auf Knie, auf Hüfte oder wie auch immer, oder halt auf die unteren Extremitäten oder wie auch immer. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es auch sehr, sehr gut, weil ich glaube einfach, dass der Körper im Gesamten und dann auch noch altersbedingt so unterschiedlich ist, dass man da einfach wirklich Spezialisierungen braucht. Und es ist toll, dass du das so angesprochen hast. Annika, wir haben uns überlegt, wir machen mit dir mal so eine Schnellfragerunde. Ich gebe dir immer so, wenn, Wort und oder, also wenn oder, und du darfst einfach mal drauf reagieren. Behandlung oder Training?
Behandlung.
Bauchgefühl oder Befund?
Bauchgefühl.
Ruhe oder Push?
Beides, kommt auf die Perspektive an und Ruhe.
Prävention oder Reha?
Präventiv arbeitest, brauchst du die Reha nicht, aber Reha.
Oder Einzelarbeit?
Einzel. Wenn jeder auf sich schaut, also wenn jeder an sich arbeitet, dann glaube ich, kann man maximal auch im Team rausholen. Sorry, ich muss es erklären, aber Einzel.
Routine oder Abwechslung?
Abwechslung.
Einige, das hast du wirklich toll beantwortet, finde ich super. Mir wäre es echt gar nicht so leicht gefallen. Ich hätte wahrscheinlich immer einen Mix gemacht. Die routinierte Abwechslung oder so. Aber ja. Wenn gerade jemand zuhört, der Schmerzen hat, unsicher ist oder sich selbst nicht mehr vertraut, Annika, was würdest du dieser Person gern mitgeben?
Es ist so viel mehr möglich, als du denkst. Und du musst es jetzt noch gar nicht wissen, wie du das machst, sondern allein, weil du die Vision im Kopf hast von ich will endlich wieder, noch dieses Gefühl dazu hast, wie es ist, wenn du da drin bist. Die Vision ist ja nur in deinem Kopf. Deswegen ist sie machbar. Und das Wie musst du nicht kennen, weil dafür gibt's uns Experten. Hab den Mut, dich zu trauen, anders hinzugucken. Und wenn du spürst, boah, da ist was, irgendwie stimmt, irgendwie das inspiriert mich, dann geh dem nach und mach einfach. Ey, es könnte gut werden.
Vielen Dank für den Tipp, Annika. Wirklich sehr, sehr toll. Und im Gesamten, Annika, vielen lieben Dank für dieses wirklich lustige, spannende, ehrliche und tiefe Gespräch. Wir haben heute gemerkt, Heilung ist mehr als Übung. Sie beginnt mit Verstehen, Vertrauen und Verantwortung. Und vielleicht bleibt vor allem dieser Satz, du bist da, nicht deine Diagnose. Danke für deine Offenheit, Annika, und dass du heute Gast bei Medizin direkt warst.
Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, oder das Ausdrücken, was meine Arbeit ausmacht. Und ja, wer es fühlt sowieso. Deswegen vielen Dank für diese Zeit. Waren tolle Fragen.
Danke dir.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.